How I Met My Money. Der Finanzpsychologie-Podcast, damit du dich und dein Geld besser kennenlernst. Mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Endlich geht es weiter. Hier kommt Teil 2. Karl, lass uns doch mal rauszoomen. Du hast gesagt, Deutschland hat auch in den letzten Jahr oder im letzten Jahrzehnt gespart. Grundsätzlich gibt es dann einen Vergleich mit anderen Ländern, dass wir in Deutschland weniger Schulden haben als vielleicht Frankreich, England. Kannst du uns da nochmal mitnehmen? Was bedeutet das? Wie kam das und wo geht's hin?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil wenn ich über Schulden nachdenke, dann frage ich mich ja, wie viele Schulden sind gesund oder gut?
Und wo ist das Ende vor allem? Also das ist ja, das finde ich gerade schon mal, jetzt wo du es wieder sagst, ich denke ja bei privaten Schulden, das ist irgendwann mal zu Ende. Und diesen Mythos erstmal gedanklich sich bei Staatsschulden wegzuschieben, sorry, wenn ich da nochmal so kurz vehement einhake, ist ja schon mal spannend für alle da draußen, auch für mich gerade nochmal, das nochmal gedanklich, ja, die müssen gar nicht enden, ja, aber...
Oder sie werden enden.
Ja. Die werden, also es wäre auch wirklich schlecht, wenn sie enden würden. Dann würde unser Wirtschaftssystem nicht mehr funktionieren. Genau, und dadurch, dass sie halt nicht enden, muss man eigentlich nur darauf achten, dass es nicht zu viel wird. Und wenn wir da vergleichen, das ist jetzt, also wie gesagt, der Anteil der Schulden an der Wirtschaftsleistung, sind wir in Deutschland jetzt bei gut 60% Anteil an der Wirtschaftsleistung gewesen. Und andere Länder sind da aber bei deutlich mehr als 100%. Japan ist ein bisschen Ausnahmebeispiel, das ist bei deutlich mehr als 200%. Und es gibt einige Länder, da sehen wir, die haben ein Schuldenproblem. Die müssen viel zu viele Zinsen zahlen, da haben auch die Investoren kein Vertrauen mehr, ob die das so zurückzahlen kann. Dann muss man als Kompensation für dieses Risiko noch mehr Zinsen zahlen. Das ist eine Spirale, in die möchte man nicht reinrutschen. Deshalb warnen ja auch einige Menschen vor zu hohen Schulden. Aber wenn wir einfach im internationalen Vergleich uns das ansehen, dann haben wir da in Deutschland deutlich mehr Spielraum. Also auch die Änderungen, die jetzt im Frühjahr 25 im Bundestag und Bundesrat beschlossen wurden, dass Verteidigungsausgaben ab einem gewissen Anteil schuldenfinanziert sein dürfen, die 500 Milliarden Euro Sondervermögen, dass die Bundesländer ein bisschen mehr Schulden machen dürfen. Auch die Prognosen, die Projektionen, die sich damit beschäftigen, was macht das mit unseren Schulden, die zeigen nicht eigentlich alle, die steigen zwar schon deutlich an, aber es gibt ja auch Wachstumseffekte und wir sind immer noch in völlig unproblematischen Bereichen nach allen gängigen Prognosen. Also unsere Schulden sind tragfähig, so nennt man das im Fachjargon. Und das sehen wir unter anderem halt auch im internationalen Vergleich daran, dass andere Länder einfach deutlich mehr Schulden haben. Und in so einer Situation lohnt es sich halt nicht nur auf die Schulden zu gucken. Ich meine, wenn wir uns dann aber auch mit anderen Ländern vergleichen, ich vergleiche uns jetzt mal gerne mit Österreich, was ja sonst ein sehr ähnliches Land von der Kultur auch ist, die hatten so diese Sparpolitik, die fangen jetzt gerade damit an, das zu machen, das ist sehr, sehr gefährlich, aber die hatten das lange nicht und deshalb funktioniert es da auch einfach an vielen Stellen deutlich besser. Also meine Patentante zum Beispiel, die wohnt in Bayern, nahe der österreichischen Grenze und was sie dann einfach sieht ist, die Kitas funktionieren besser auf österreichischer Seite. Wenn es schneit und der Boden vereist, dann sind die Straßen auf österreichischer Seite sauber und die Busse und die Bahnen, die funktionieren auch besser unter extremen Bedingungen und sind pünktlicher und zuverlässiger. Und das ist halt unterm Strich einfach der entscheidendere Faktor. Und da haben wir in Deutschland in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu wenig für getan. Aber wir haben ja eben die Spielräume. Wir können da jetzt gegensteuern. Und wir haben auch viel Potenzial in Deutschland. Ich weiß, dass wir deutlich weniger Wachstum auch als die anderen Länder hatten jetzt in den letzten paar Jahren. Was auch damit was zu tun hat, dass unser Wirtschaftsmodell sehr davon abhängig ist, dass wir mit der ganzen Welt handeln und im Welthandel jetzt Disruptionen gab und auch die Zölle von US-Präsident Donald Trump, die treffen uns besonders stark. Aber also trotz alledem und trotz den großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, haben wir einfach auch ein enormes Potenzial. Viele Leute, viele Fachkräfte, viel Wissen auch hier vor Ort, viel Innovationskraft. Und die Möglichkeit, jetzt Geld in die Hand zu nehmen und in eine gute Zukunft zu investieren. Und das ist auch was mir ein bisschen Hoffnung macht, auch trotz aller Herausforderungen, vor denen man steht.
Also du glaubst an die Zukunft Deutschlands. Das habe ich gerade aus vollem Herzen, konnte ich das hören. Das war nicht gut.
Ich sag mal, ich bin Berufsoptimist und wenn man nicht an eine bessere Zukunft glaubt, dann muss man es ja gar nicht erst versuchen. Und ich finde, das sind wir irgendwie den Menschen in meinem Alter und jüngeren Generationen schuldet. Ja, schuldig.
Wie alt bist du, Karl? Jetzt muss ich mal nachfragen. Wie alt bist du?
Ich bin 29. Ach,
gar nicht so jung.
Gar nicht so jung, ja, ja.
Naja.
Ich kenne das aus der Psychologie, wenn man mit etwas Probleme hat, dann fragt man manchmal, was könnte denn das Worst-Case-Szenario sein? Und ich glaube auch aus der Historie von Deutschland, sind da vielleicht manche auch noch vorbelastet. Von daher vielleicht zum Abschluss, um auch da den Optimismus, aber auch die Warnzeichen, die man dann vielleicht dann auch erst erkennen muss oder dürfte. Wie war das denn in der Vergangenheit vielleicht in Deutschland, aber auch in anderen Ländern? Wo wäre denn, um das einfach mal einzuordnen auch aktuell, wo wäre denn, du hast es gerade mit Japan so ein bisschen erwähnt, aber auch die verschulden sich ja noch fleißig weiter und sind nicht bankrott, damit wir nicht so in eine Weimarer Republik kommen und irgendwie nachher 3 Milliarden Reichsmark für ein Brötchen brauchen. Wo ist denn so ein Orientierungspunkt für uns da draußen, auch wenn ich jetzt nicht so tief drin bin wie du, wie wir vielleicht auch, wo ich merken könnte, ja gut, jetzt muss ich mir vielleicht doch überlegen, auszuwandern.
Also ich glaube, auswandern, das muss man noch nicht, da muss man sich auch keine Sorgen machen. Du hast jetzt die Hyperinflation der Weimarer Republik angesprochen und das ist ja auch eine große Sorge vieler Menschen, dass, ich sag mal, der Staat Geld druckt und immer mehr Geld druckt und deshalb das Geld weniger wert wird, weil es ja so viel davon gibt, ohne dass aber die Wirtschaft in gleicher Weise wächst. Das ist aber etwas, also eine solche Inflation hatten wir in den westlichen Ländern in den letzten Jahrzehnten nie beobachten können. Also monetäre Staatsfinanzierung, so nennt man das im Fachjargon, die ist auch in Europa verboten. Ist ja auch gar nicht so, dass dann die Bundesbank in Deutschland auch auf einmal so viel Geld drucken könnte, sondern wir haben ja eine europäische Zentralbank, die das auch europäisch regelt. Also ich sag wirklich, wir sind so weit davon weg in Deutschland, da irgendwelche Grenzen zu überschreiten, dass wir uns da im aktuellen Zeitpunkt keine Sorgen drum machen müssten, sondern uns wirklich mehr Gedanken darum machen, wie wir unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft zukunftsfähig machen. Und ich glaube, das sind auch die größeren Grenzen. Also wir können natürlich über jetzt die Schuldenquote reden und fragen, ist 100% zu viel, ist 120% zu viel? Aber das kann man so im Vorhinein gar nicht genau berechnen, weil wie viel zu viel ist, hängt auch einfach davon ab, wie stark und zukunftsfähig unsere Wirtschaft ist, wie gerecht irgendwie der Staat seine Steuereinnahmen erwirtschaftet. Und ich würde, es gibt ja Ratingagenturen, die bewerten die Bonität verschiedener Staaten. Und da hat Deutschland ja traditionell ein sehr gutes Rating. Und das, was unser Rating gefährdet, ist aber weniger die Schuldenlast, sondern wirklich die Sorge davor, dass das unsere Infrastruktur weiter verrottet. Ist jetzt zu stark gesagt, aber dass die noch mal roder wird, oder die Sorge dafür, dass wir in einer alternden Gesellschaft nicht genug Menschen haben, die hier in Zukunft arbeiten und leben wollen. Also deshalb ist das ja auch total wichtig, dass wir hier auch Fachkräfte
nach Deutschland holen. Das war auch ganz spannend mit dem, was du gerade sagst, als dann die ersten Stimmen zu dem 1-Billionen-Euro-Paket kamen sogar manche Rating-Agenturen raus und meinten, nee, wir würden die Bonität von Deutschland nicht abstufen, wir würden sie generell sogar noch aufstufen. Eben. Also jetzt nicht AAA, aber es gibt da auch noch so Plus-Minus-Zeichen dahinter. Das war auch mal eine ganz spannende Aussage, dass genau das bestätigt, was du gerade sagst.
Absolut, also wir nennen das Fundamentaldaten in der Ökonomie, das ist viel ausschlaggebender, also diese Grundlagen von einer guten Wirtschaft, und auch das, was ich kenne von Ratingagenturen, sind Aussagen, hey, unterm Strich bewerten wir das eher positiv, und das ist eben das Schöne, und deshalb freue ich mich auch, dass die Regierung diesen Schritt macht, natürlich auch auf Druck, auch von uns jungen Menschen, und ich hoffe wirklich, dass das Geld jetzt sinnvoll investiert wird und damit eine bessere Zukunft ermöglicht. Und ich glaube, das ist das, wo sich alle Finanz- und Haushaltspolitiker mit beschäftigen sollten, wie wir es wirklich einfach wieder hinbekommen, dass unsere Gesellschaft, unser Staat gut funktioniert, dass wir eine gute Zukunft finanzieren. Und dann haben wir auch kein Problem mit Schulden.
Sinnvoll einsetzen kann ja sehr persönlich sein und also sehr individuell beantwortbar. Lass uns da mal zum Abschluss wieder ansetzen. Wir haben gehört, dass du politisiert worden bist in der Schulzeit. Es gab Lehrermangel. Auch heute hört man von LehrerInnenmangel noch und nöcher. wo würdest du gerne mehr investieren? In welchen Bereich? Ist das wirklich die Schule oder was wir noch gar nicht heute erwähnt haben? Wir haben ja viel über Bildung gesprochen, über Infrastruktur. Was gibt's noch?
Also es gibt tatsächlich, es ist total schwer, sich da nur eine oder zwei Sachen auszuprobieren, weil wir ja alles brauchen, damit unsere Gesellschaft gut funktioniert. Es gibt da aber, es gab
ganz viele Schulden.
Ganz viele. So viel wie möglich. Ja. Nein, also es gab da drei Studien, die so ein bisschen, drei separate Studien, die alle versucht haben, so zu schätzen, was sind so die ungefähren Investitionsbedarfe. Und genau, wir haben viel über Bildung gesprochen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das liegt viel bei den Bundesländern, Schulgebäude, aber auch teilweise bei den Kommunen. Wir haben viel über Infrastruktur gesprochen. Ich meine, Klimaschutz ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der ja auch beim Sondervermögen jetzt berücksichtigt wurde. Da gibt es auch sehr, sehr hohen Investitionsbedarf. Und wenn ich jetzt auf irgendetwas hinweisen müsste, dann will ich mich gar nicht so sehr stärker für einen Bereich als für den anderen stark machen. Aber ich möchte vor allem darauf hinweisen, der Bund, der hat jetzt viele, der hat jetzt die Möglichkeit, viel zu investieren. Die Länder auch. Im Endeffekt mehr als die Hälfte der öffentlichen Investitionen, die werden aber von den Kommunen getätigt, also von den Städten und von den Gemeinden vor Ort. Und da gibt's noch total viele Kommunen, die teilweise Schulden von vor 30 Jahren haben und die einfach selber nicht die Haushaltsspielräume haben, jetzt zu investieren. Und das ist, glaube ich, das, was wir wirklich schnell hinkriegen müssen, weil ob die Leute wirklich das Vertrauen, was wir angesprochen haben, in die Politik haben, das entscheidet sich vor Ort, ob der Bus vor Ort fährt oder nicht, ob vor Ort die Sachen funktionieren und das Schwimmbad vielleicht saniert wird und die Schule saniert wird. Und da gibt es einfach viele Kommunen, die jetzt Unterstützung brauchen, die man von den Altschulden befreien muss. Und man muss da vielleicht auch ein bisschen so die Grundlagen, welche Ebene bekommt wie viel, da muss man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Und ich setze mich da wirklich immer dafür ein, dass nicht die, die viel haben, dann noch was zusätzlich bekommen, sondern die, die es wirklich brauchen. Weil das ist vielleicht auch ein Punkt, ich sag mal, es gibt dann gerade in Süddeutschland viele Kommunen, denen geht's verhältnismäßig gut. Die haben dann die Ausstattung, die haben die Leute in den Behörden, die sich auch auf Förderprogramme bewerben können und dann auch Geld irgendwie aus Berlin zu sich holen. Aber die Kommunen, die eh schon überschuldet sind, die Stellen streichen müssen, die haben halt nicht noch diese Möglichkeiten. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht einfach darauf schauen, müssen wir gar nicht so zwischen den Bereichen jetzt unterscheiden zwischen Bildung, Infrastruktur und Klimaschutz, aber ich glaube, wir müssen einfach schauen, dass die Gelder gerecht verteilt werden. Also dass die Kommunen, aber auch Menschen, die das wirklich brauchen, die bedürftig sind, dass die was bekommen. Und da müssen wir in Deutschland allgemein besser drauf schauen, sowohl bei den Ausgaben als auch bei den Einnahmen des Staates, dass es einfach gerechter zugeht.
Da hakt's also. Das heißt, da wo du herkommst, Bremen, dass das nicht irgendwie da schlechter läuft als in NRW oder Baden-Württemberg.
Also ich kann wirklich aus erster Erfahrung sagen, Bremen macht da eine hervorragende Politik. Wir haben auch, also Bremen hat ja zwei Kommunen, Bremen und Bremerhaven. Und die wurden auch entschuldet. Das Land Bremen hat gesagt, wir entschulden unsere Kommunen, war da ein Vorreiter mit. Und klar, Bremen ist immer so als hochverschuldetes Bundesland bekannt oder ist dann irgendwie letzter in der PISA-Studie. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die Bremerinnen und Bremer oder die PolitikerInnen da einen schlechteren Job machen, sondern was mich einfach unfassbar bewegt hat. Ich habe das vor zwei Jahren erst gelernt. Es gibt drei Risikofaktoren, was Bildung angeht. Das ist, dass du aus einem bildungsfernen Haushalt bist, dass Deutsch nicht deine Muttersprache ist und ich glaube, dass du einen Migrationshintergrund hast. Ich glaube, das sind die drei. Und in Bremen ist es so, dass mehr als die Hälfte aller Schülerinnen einen dieser drei Faktoren haben. Also wir haben da einfach eine ganz andere Sozialstruktur, die dazu führt, dass man einfach mehr Geld und Unterstützung braucht. Und deshalb kann man da einfach nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Leute da irgendwie fauler oder weniger klug wären. Und ich glaube, wenn man, ich sag mal, für diese Aspekte einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Berücksichtigung schaffen würde und vielleicht auch Länder, Bundesländer, denen es schon gut geht, dann nicht hier nach Berlin fahren, darauf bestehen, ich muss aber unbedingt drei Ministerien aus meinem Bundesland haben und mir geht es nur darum, dass ich als Bundesland nicht den anderen was abgeben muss, wenn man selber auch mal davon profitiert hat, von anderen unterstützt zu werden. Ich glaube, wenn wir da einfach solidarischer wären insgesamt als Gesellschaft, dann würde es uns wirklich allen besser gehen und dann würde auch vieles besser funktionieren.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Solidarischer werden und investieren, um Zukunft zu gestalten. Das war Karl Mühlbach von Fiscal Future. Toll, dass du da warst, Karl. Danke.
Vielen Dank euch beiden.
Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Danke, dass du zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, schick sie doch einer Freundin oder einem Freund. kommentiere und bewerte diesen Podcast. All das würde uns wahnsinnig freuen. Schau auch bei Malwerk Finanzpartner vorbei, unserem Podcast-Partner. Und schalte unbedingt nächste Woche wieder ein am Money Monday. Bis dahin.